Wenn Psychologie, Kommunikation und Politik aufeinandertreffen, entsteht Raum für Perspektiven, die über Schlagzeilen hinausgehen. Nahbetrachtung, der Podcast für politische, gesellschaftliche und mediale Tiefenblicke, startet eine besondere Zusammenarbeit mit dem Magazin Politik und Kommunikation.
Gemeinsam mit Chefredakteur Konrad Göke erweitern wir vom Nahbetrachtungsteam den Blick auf die Themen, die nicht nur Nachrichten prägen, sondern auch kommunikative und institutionelle Strukturen sichtbar machen. Im Mittelpunkt stehen die Stories rund um gesellschaftlich-politisch relevante Kommunikation.
Diese Kooperation schafft eine Plattform, in der journalistische Analyse auf psychologische Kompetenz und Kommunikationspraxis trifft. Für alle, die verstehen wollen, warum öffentliche Diskurse entstehen, sich verändern und manchmal entgleisen. Mindestens einmal im Monat werden wir ab sofort in der Dreierrunde kommunikative Themen diskutieren.
Die übrigen Folgen der Nahbetrachtung bleiben weiterhin bei Tom Buschardt und bei mir. In ihrem Podcast-Abo werden die Kooperationsfolgen mit Konrad Göke mit dem Logo von Politik und Kommunikation kenntlich gemacht.
Bei der Zusammenarbeit fließt natürlich kein Geld. Der Content ist uns Währung und Wertschöpfung genug. Der Vollständigkeit halber möchte ich nur darauf hinweisen, dass ich gelegentlich für Politik und Kommunikation auch Gastbeiträge verfasse.
Die erste Sonderfolge zur Zusammenarbeit macht den Anfang anhand der Berichterstattung über den Fall Ulmen-Fernandes. Ein Gespräch über Grenzüberschreitungen, öffentliche Moral und die Rolle der Medien. Nah dran, kritisch, respektvoll und mit dem Willen zum Verstehen. Mit der Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Und aus Berlin zugeschaltet Politik- und Kommunikationschefredakteur Konrad Göke. Für die deutsche Fernsehlandschaft war es ein Schock sondergleichen. Das Vorzeigepärchen Colin Fernandes und Christian Ulmen, vermutlich das einzige Fernsehpaar, das man in einer Fernsehwerbung ohne Imageverlust in einem Bettgespräch über Durchfall sprechen lassen konnte, offenbarte angesichts der Aussagen von Colin Fernandes einen Abgrund, wie man ihn sich nicht vorstellen mochte.
An dieser Stelle verweisen wir auf die aktuelle Berichterstattung, bei der Spiegel den ersten Aufschlag gemacht hat. Ums Tagesaktuelle soll es hier nicht gehen. Deshalb produzieren wir diese Folge auch zu einem Zeitpunkt, wo medial etwas Ruhe eingekehrt ist und nicht ein Vorwurf den nächsten jagt. Wir sprechen über die Bedeutung des Falles, über Medienmechanismen und natürlich auch über die psychologischen Aspekte.
Abgründe in Beziehungen gibt's ja immer wieder, auch bei den Promis. Konrad Göke, Chefredakteur bei Politik und Kommunikation, war in seinem journalistischen Vorleben auch bei der Bild und der Bild am Sonntag. Konrad, warum hat genau dieser Fall deiner Meinung nach so eine enorme Medienmacht?
Ich glaube, er hat eine große Medienmacht, weil er natürlich einen Nerv in der Öffentlichkeit getroffen hat. Da muss man, wir haben das ja gerade auch gesagt, erstmal unterscheiden. Es gibt diesen konkreten Vorwurf, der bislang gerichtlich nicht entschieden ist. Da gilt die Unschuldsvermutung. Das wird ja auch zu Recht immer wieder in der Berichterstattung betont. Aber es gibt auch die Ebene, was der Fall symbolisiert. Und symbolisch steht er für digitale Gewalt, also Identitätsmissbrauch, Bildmissbrauch und auch Deepfake-Nähe. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen sprechen, inwiefern das wirklich da eine Rolle spielt. Aber das sind genau Dinge, bei denen viele Betroffene seit Jahren sagen, das ist Gewalt, die nicht bloß online stattfindet, sondern echt ins Leben eingreift. Und warum das medial dann abgehoben hat, das ist, denke ich, relativ auf den Punkt zu bringen. Er hat eine maximale Nachrichtenwertdichte. Da ist Prominenz drin, da ist Personalisierung drin. Negativität ist da auch drin. Das ist ja bei Skandalen auch etwas, was das Salz dann ausmacht. Und dann wird eine private Sphäre öffentlich. Das heißt, das ist ein Promi-Fall und gleichzeitig auch ein Strukturfall. Die meiste oder der überwiegende Anteil von zum Beispiel Deepfake-Pornografie betrifft ja Frauen. Das heißt, viele da draußen erkennen sich da wieder und das geht weit über ein prominentes Pärchen hinaus.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, man hat relativ schnell gemerkt, dass das Pendel zunächst einmal zugunsten von Colin Fernandes logischerweise ausgeschlagen ist. Jetzt ist mir das logischerweise da so rausgerutscht, Maria Christina. Hat das einen psychologischen Hintergrund, warum wir sehr schnell auf der Seite des Opfers sind?
Das hat einfach was damit zu tun, dass Opfer genau das sind, was sie auch suggerieren wollen, nämlich diejenigen, die schwächer sind in einer Auseinandersetzung. Und Frauen im Zusammenhang mit Vorwürfen, die irgendwas mit Sexualität zu tun haben, gerade wenn sie selber zuerst an die Öffentlichkeit gehen, offenbaren eine Schwäche und die Deutung, die sie selber dem Fall gegeben hat, ist ja auch die des Opfers. Und damit ist es auch völlig natürlich, dass man mitempfindet. Und es ist ja auch gerade schon gesagt worden, dass es eben Themen sind, die jeder auf seinem Smartphone jeden Tag beobachtet. Entweder in der Berichterstattung, in der Betroffenheit, im Bekanntenkreis, alles was mit Fakes, Deepfakes, der Abwertung von Frauen oder Shitstorms oder Sachen zu tun hat. Also ich glaube, es ist fast unmöglich, heute im Internet, in sozialen Medien unterwegs zu sein und überhaupt nicht mit diesen Themen in Kontakt zu kommen.
Es ist natürlich die Frage, wie kommen wir mit den Themen in Kontakt? Sind es die Medien, Konrad, die uns damit in Kontakt bringen, oder ist es inzwischen ein gesellschaftliches Phänomen, was über uns hinwegrollt?
Das ist ganz klar ein gesellschaftliches Phänomen, das über uns hinwegrollt. Also Medien greifen natürlich solche Fälle aus dem Leben auf, wenn das dann akut wird. Ich denke, in einer ganz großen Anzahl von Fällen, gerade bei Prominenten, bei Menschen, die man kennt, wird das nicht bekannt. Manchmal wurde es bekannt im Zusammenhang mit Politik, dass zum Beispiel Franziska Giffey mit einem Fake Klitschko aus der Ukraine telefoniert hat. Also, aber das ist natürlich mit einer großen Scham behaftet. Das heißt, nicht viele, die Opfer von diese Art von digitaler Gewalt werden, trauen sich wirklich damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil man da ja auch als schwach erscheint. Gerade im politischen Bereich ist das ja auch dann ein Problem, dass man sich dann an der Nase herumführen lässt von Deepfakes zum Beispiel. Ich glaube aber, dass es ein epidemisch großes Problem ist und durch KI ja noch viel schlimmer werden wird, weil es mit minimalstem technischen Aufwand jetzt möglich ist, täuschend echt wirkende Bilder zu produzieren oder auch Videos zu produzieren von Menschen, die nicht echt sind. Das Phänomen selber ist allerdings schon viel älter. Also schon vor 10, 20, 30 Jahren ist das Internet immer auch dafür benutzt worden, Köpfe von irgendwelchen Menschen auf Körper anderer Menschen drauf zu montieren. Also dass das jetzt so eine große Konjunktur bekommen hat, das hängt für mich dann eher damit zusammen, dass man über digitale Medien und Plattformen wie zum Beispiel Twitter, Instagram, aber im privaten Bereich vor allem auch über WhatsApp-Chatgruppen, da ist es ein riesengroßes Problem, mit dieser Art von Medien auch in Kontakt gebracht wird. Das heißt, da sind die Medien eigentlich eher Nachzügler eines Phänomens, das jeder andere schon mal irgendwo auf dem Handy gesehen hat.
Also ich glaube auch, dass wir es an der Stelle wirklich total unterschätzen, wie sehr das in das reale Leben eingreift. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir Nutzerzahlen von WhatsApp in Richtung 95% in Deutschland haben, also nur ganz wenige, die wirklich sagen, ich habe weder Messenger-Dienste noch nutze ich soziale Medien. Das sind wirklich nicht mehr viele. Das heißt, alle anderen sind potenziell betroffen von irgendwelchen Online-Betrügereien, von Fakes, von Nachrichten, die nicht stimmen oder auch von einem Identitätsdiebstahl mit dem Hintergrund, irgendwelche Kryptowährungen zu verkaufen. Also jeder kennt das irgendwie oder fast jeder kennt das irgendwie. Und ich glaube, das ist auch das, was die große Unsicherheit ausmacht. Also auf der einen Seite die große Faszination von sozialen Medien, die ja unbestritten für viele auch einen Großteil des Freizeitverhaltens ausmachen in verschiedener Hinsicht. Und auf der anderen Seite aber auch diese Gefahr, die davon ausgeht. Und jetzt kommt ein Fall, der das zumindest medial greifbar macht. Also man kann über etwas sprechen, ohne sich selber offenbaren zu müssen, ohne ich habe gehört und da war einer. Und ich glaube, das macht die große Faszination aus und erzeugt vielleicht auch nochmal eine große Angst und Unruhe, die auf diesem Wege einen Kanal gefunden hat. Und deswegen wird dieser Fall weiterhin, auch unabhängig davon, wie das juristisch ausgeht, eine große Signalwirkung haben.
Jetzt haben wir ja diesen Begriff der virtuellen Vergewaltigung, der im Raum steht. Dieser Begriff wurde von Colleen Fernandes über den Spiegel entsprechend platziert. Ich habe da mal nachgeschaut, ob es da schon was Vergleichbares in dieser Richtung gab mit diesem Begriff. Und das hat man eigentlich in den 1990er Jahren hat man diesen Begriff verwendet. Das war noch die Zeit, wo man mit Avataren experimentiert hat, so im Bereich Second Life. Und wenn dort ein Avatar sozusagen zu sexuellen Handlungen gezwungen wurde, dann hat man das als virtuelle Vergewaltigung bezeichnet. Dieser Frame ist natürlich jetzt komplett anders gesetzt worden, weil er hat ja keinen juristischen, also er hat keine juristische Exaktheit. Ja, Konrad, ist das etwas, wo man sagt, früher haben das die Medien gemacht, solche Zuspitzungen und Begriffe, was weiß ich, der Messermörder, ja, oder der U-Bahn-Täter, das sind ja so gängige Begriffe aus dem Boulevard. Ist das jetzt sozusagen eine schlaue Strategie, wenn man solche Frames selber setzt?
Ich glaube, es ist geschickt, wenn man damit einpreist, auch eine mediale Debatte zu starten. Und das ist ja von Colleen Fernandes nicht nur eingepreist, sondern ja auch geplant und gewollt worden. Sie hat ja auch dann entsprechende Auftritte gehabt. Sie hat einen Instagram-Post auch abgesetzt, der sehr schnell abgehoben ist. Also sie wollte ja auf jeden Fall eine gesellschaftliche Diskussion da anstoßen. Und da hat sie mit diesem Begriff einen guten Begriff gefunden, um das zu bewerkstelligen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Und natürlich haben die Journalisten das auch erkannt als starkes Zitat und haben es dann auch über den Artikel drüber geschrieben. Wenn man jetzt aber eine gesellschaftliche Debatte auch dazu nutzen möchte, gesetzgeberisch Lücken zu stopfen und wirklich Verbesserungen anzubringen, ist das eigentlich ein Bärendienst, weil du natürlich eine Kategorie aufmachst, die keine juristische Kategorie ist, die auch nicht keinen konkreten Handlungsbedarf anzeigt, weil es auch mehrere Begriffe durcheinander schmeißt. Das ist ja zum Beispiel bei dem Deepfake-Vorwurf dann auch passiert. Der Spiegel hat das eigentlich gar nicht explizit Ulmen vorgeworfen. Das ist ja dann von seinem Anwalt auch nochmal betont worden in der ersten Stellungnahme. Aber zum Beispiel die Tagesschau hat in den 20-Uhr-Nachrichten dann von Deepfakes gesprochen, obwohl das in der Berichterstattung bisher dann gar nicht da war. Und da mussten mehrere Medien, nicht nur die Tagesschau, dann auch zurückrudern. Das heißt, wenn man starke Begriffe nimmt, um so eine Diskussion anzustoßen und am Ende aber auch möchte, dass auf dem Punkt solche Probleme dann auch angegangen und behandelt werden, dann muss man eigentlich begrifflich doch präzise bleiben, weil das ist nämlich auch etwas gewesen, was am Ende ja zu diesem Durcheinander geführt hat. Wir haben einerseits tagelang große Diskussionen gehabt und aktuelle Stunden im Bundestag, das ist gut, und auf der anderen Seite haben wir dann tagelang nur noch darüber gestritten, was ist eigentlich eine virtuelle Vergewaltigung, was ist eigentlich ein Deepfake, und damit sind wir dann in bestimmten Bereichen keinen Zentimeter vorangekommen.
Also ich glaube, dass da auch das Problem liegt, solche Themen in der Öffentlichkeit zu setzen. Wenn ich das Anliegen habe, und das nehme ich jetzt auch mal als sehr integres Anliegen zu sagen, da ist eine ganze Menge, was gesetzgeberisch anders angegangen werden muss, eine Menge betroffene Personen, eine große Machtlosigkeit der individuellen Nutzer gegenüber den Plattformen, die auch unbestritten besteht. Und auf der anderen Seite spitze ich das zu in einem Fall, und das packt eine öffentliche Debatte, und das packt auch die Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer nicht. Wir sind ja gestartet mit der Frage nach dem Opfer. Opfer heißt gut, böse, Täter, Opfer. Also eine relativ einfache Kategorisierung. Das passt aber nicht dazu, wenn ich sage, ich muss das Feld jetzt nur aufmachen und mit einem gewissen Abstand, einer, sagen wir mal so, differenzierten Betrachtung überlegen, wie das Ganze in einer Verpflichtung der sozialen Plattformen, in einer gesetzgeberischen Form, in irgendeiner Form aufgearbeitet werden muss. Und das passt ganz schlecht zusammen. Also ich sag mal so, Demoschilder eignen sich ganz schlecht für ein Gesetzgebungsverfahren. Und das ist das, wo sich das jetzt beißt. Eigentlich müsste man das Ganze jetzt wieder auseinander dividieren und zu sagen, okay, es gibt den Fall, da kann man eine persönliche Ansicht dazu haben, da wird es rechtliche Auseinandersetzungen geben, beziehungsweise bestehen ja schon. Und auf der anderen Seite gibt es eine gesellschaftliche Debatte, die auch mit einer gewissen Ruhe und Vernunft geführt werden muss, auch wenn die Taten unbestritten extrem emotionalisieren. Das ist eine schwierige Kiste.
Ich habe gesehen, Konrad hat genickt. Hau raus.
Nein, auf jeden Fall. Also am Ende hat ja die Politik ja zum Beispiel auch dazu selber dann eingeladen. Da hat ja, ist ja Justizministerin Hubig in einem Instagram-Video hat auf den Fall Fernandes abgehoben und damit dann ihr Gesetzesvorhaben auch begründet. Hinterher hat das dann ein Sprecher wieder eingefangen, weil man gemerkt hat, dass das keine gute Strategie ist, um das eigene Gesetz mehr Relevanz zu verleihen. Und am Ende, und dann gab es ja noch diese Sendung bei Karin Mioska, wo dann beide zusammen eingeladen waren und dann musste interveniert werden, dass sie nicht zusammen in einer Diskussionsrunde sitzen, damit dann am Ende nicht die der Einzelfall, der diskutiert wird und auch die gesellschaftliche Dimension mit den verschiedenen Begrifflichkeiten, die durcheinander gewürfelt werden, am Ende den Gesetzesentwurf sogar beschädigen, weil dann nicht mehr klar war, was soll der eigentlich beheben und wie ist dann da genau die Timeline. Das heißt, das ist dann durcheinander gegangen und dieses Durcheinander hat dann auch dazu geführt, dass es dann auch, denke ich, schwieriger wird noch einige Sachen, die schon lange unterwegs sind. Es gibt ja schon Gesetzesinitiativen, die im Bundesrat seit 2024 oder vom Bundesrat 2024 angeschoben werden. Wir müssen bis zum kommenden Jahr eine Gewaltschutzrichtlinie gegen Frauen, die aus der EU gekommen ist, umsetzen. Und wenn man sich da einfach zu viel in den Rucksack reinpackt, dann kann man ihn am Ende, denke ich, nicht mehr hochheben.
Und das war ja, glaube ich, auch einer der Vorwürfe, den man Frau Hubig gemacht hat, dass man gesagt hat, sie schafft jetzt gewissermaßen ein Fernandes-Gesetz, aber du teilst auch die Auffassung, dass man sagt, sie hatte diesen Gesetzentwurf in der Schublade und hat jetzt sozusagen gedacht, es sei eine gute Idee, auf die mediale Berichterstattung draufzukommen und damit das Gesetz schlank durchzubekommen.
Also wie rum genau das gekommen ist, weiß ich natürlich nicht. Also diesen Vorwurf gab es ja, dass das irgendwie abgesprochen, abgestimmt war, der ist aber falsch. Also das, da wurde keine Rücksicht darauf genommen. Es könnte natürlich gut sein, dass in der Spiegel-Berichterstattung getimt wurde, dass wenn dieser Gesetzesentwurf konkreter wird, also man wusste ja, dass der in der Mache ist, entsprechend mit dieser Geschichte rauskommt. Also das wäre dann eher eine umgekehrte Reihenfolge, dass dann die Fernandes-Geschichte dann eher abgestimmt war darauf, dass dieses Gesetz irgendwann konkret wird. Aber zumindest aus politischer Sicht wäre es, glaube ich, immer gut gewesen, einfach dieses Gesetz durchzutragen und den ordnungsgemäßen Gang gehen zu lassen und eben nicht zu versuchen, sich da auf so eine Welle draufzusetzen, weil man dann am Ende mit so einem Gesetzesvorhaben dann eben auch ins Schwimmen kommen kann.
Also ich halte es auf jeden Fall für die richtige Entscheidung der Redaktion von Frau Mioska, dass man die beiden nicht zeitgleich in der Talkshow drin hatte, sondern dass man das nacheinander gemacht hat.
Das auf jeden Fall. Es hat ja Christian Scherz, der Anwalt von Christian Ulm, auch angeboten, in die Sendung reinzukommen. Ich denke, journalistisch wäre es vielleicht noch ein bisschen stärker gewesen, auch die Gegenseite sprechen zu lassen. Wenn das nicht Christian Ulm selber machen will, dann muss es halt der Rechtsanwalt sein. Aber das hat am Ende dann aus journalistischer Sicht, ist es dann ein bisschen zu einseitig geworden. Und das wäre, denke ich, schon statthaft gewesen aus journalistischer Sicht.
Ich habe den Eindruck, du hast das jetzt etwas euphemistisch formuliert. Wenn man so Christian Scherz erlebt in seinen Medienauftritten, dann finde ich, Herr Scherz hat angeboten, in die Sendung zu kommen, finde ich etwas defensiv formuliert, weil ich kann mir vorstellen, auch so wie er das dann medial begleitet hat, dass er schon ziemlich in der Erwartung war, dass er dort einen Anspruch auf einen Platz hat. Und so gesehen finde ich die Entscheidung, ich hätte sie als Redaktion anders getroffen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben mit Colleen Fernandes jemanden, die Vorwürfe erhebt. Und auf der anderen Seite haben wir einen Rechtsanwalt, der einen Mandanten vertritt. Das ist natürlich auch redaktionell ein gewisses Ungleichgewicht. Also ich kann zumindest nachvollziehen, dass die Redaktion von Mioska so entschieden hat, dass sie gesagt hat, wir lassen uns jetzt hier nicht von einem Anwalt sagen, dass er in die Sendung kommt.
Also wir müssen auf der Stelle vielleicht auch mal gucken, wer das Heft des Handelns dann in der Hand hat. Also auf der einen Seite haben wir eine juristische Auseinandersetzung, die wo auch immer, ob sie presserechtlich, ob sie strafrechtlich, in welchem Land auch immer sie passiert, sie wird auf jeden Fall lange dauern. Also das kann man, glaube ich, heute schon mal sicher sagen, wenn egal auch, ob eingestellt wird oder ob es durch verschiedene Instanzen geht möglicherweise, bis wir juristisch irgendwas haben, wo man aus journalistischer Sicht, ich war ja lange genug Gerichtsreporterin, wirklich sagen kann, so hier haben wir eine Faktenlage, auf die wir vertrauen können, weil es gerichtsfest festgestellt worden ist, das wird ewig und drei Tage dauern. Also da reden wir wirklich über Jahre, bis wir da was haben. Das heißt, wir haben eine öffentliche Debatte, die ein Stück weit in der Schwebe bleiben muss. Das ist auch richtig so. Die Öffentlichkeit kann keine Sachverhaltsfeststellung machen. Das heißt, wir bewegen uns in einer Ambivalenz und haben dazu noch die beiden Supra-Themen oben drüber, Sex und Frau-Mann. Sex und Frau-Mann sind Themen, die die Menschheit seit Jahrtausenden bewegen und die natürlich in dieser Ambivalenz Opfer, Täter, was ist erlaubt, was ist verboten, was schreiben wir, was projizieren wir vielleicht auch rein? Ja, also das, was ja auch in sozialen Medien relativ schnell eine Rolle spielte, war der Vorwurf, ja, da bringt sich eine Frau durch diese Geschichte in die Öffentlichkeit und desavouiert einen Mann und macht praktisch seine wirtschaftliche Existenz kaputt.
Ja gut, aber also die beiden leben ja in der Öffentlichkeit, ne?
Ja, und dann, wenn ich jetzt zurückdrehe und sage, sie hätte nichts gesagt, wäre auch nichts passiert.
Konrad aus Berlin.
Ja, ich würde gerne ganz kurz noch zur anwaltlichen Strategie auch von Christian Scherz, das ist mir gerade so eingefallen. Zum Beispiel beim Spiegel-Artikel selber wurde ja Christian Ulm auf jeden Fall Platz eingeräumt, um Stellung zu beziehen, und da wurde darauf verzichtet. Also es gibt da keine einzige Stellungnahme von Christian Ulm in der Originalgeschichte. Dann kommt dann Christian Scherz, der vor allem ein medienrechtliches Mandat, also kein strafrechtliches erhalten bekommt, und entscheidet sich dann, Stellungnahmen immer auf Twitter hochzuladen. Und das ist etwas, was ich nicht so ganz verstehen kann aus strategischer Sicht, weil natürlich so eine Geschichte nur deswegen tagelang durch die Medien auch durchgehen kann, wenn man immer wieder Scheite ins Feuer legen kann. Das heißt, wenn es Nachdrehen gibt, wenn dann Geschichten noch, wird noch der Nachbar gefragt oder noch jemand auf der Straße oder eben dann äußert sich jemand aus der Politik. Das sind ja dann immer so die heute in dieser Folge Geschichten inhaltlich, die man dann weiterdrehen kann, und da selber als Anwalt Futter zu geben für so eine Berichterstattung, sodass dann Bild und Fokus und so weiter schreiben können, jetzt wehrt sich Ulmen, und damit diese Geschichte im Prinzip auch oben zu halten, das ist etwas, was ich medienlogisch oder skandaltaktisch nicht so richtig verstanden habe.
Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Also ich habe in meiner aktiven Zeit als Gerichtsreporterin auch eine Reihe von Promi-Verfahren, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, auch gehabt. Und dann gab es immer zwei Strategien. Die einen, die gesagt haben, okay, wir dementieren vom ersten Tag an und sagen direkt, da ist nichts dran, und erklären auch noch groß und breit, warum da nichts dran ist. Oder wir ziehen uns raus aus anwaltlicher Sicht und sagen, wir sorgen dafür, dass es möglichst wenig Berichterstattung noch gibt. Also versuchen, alles irgendwie zu verhindern, was es noch an Berichterstattung gibt, um eben nicht, um zu sagen, okay, das soll schnell abgelöst werden durch andere Geschichten oder Stories, die in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielen. Also mir ist, also zumindest aus meiner Sicht, die Strategie da auch nicht ganz klar. Wenn man jetzt das zuspitzen würde, dann könnte man sagen, Dementis sehen anders aus.
Auf der anderen Seite möchte ich da mal ergänzen, ich bin derzeit aktiv hinter den Kulissen an einer Geschichte dran. Die ist jetzt nicht so dramatisch wie Fernandes Ulmen. Aber auch da ist ein Promi involviert und auch da sind große deutsche Medien involviert. Und da hat es auch etwas gedauert, bis man sozusagen aus prominenter Sicht da eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht hat. Und dazu kann ich einfach nur sagen, ja, das sieht auf den ersten Blick von außen, sieht das so aus. Und ich halte auch das, was Konrad gerade gesagt hat, durchaus für plausibel und nachvollziehbar. Aber auf der Seite des Beschuldigten gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Faktoren. Also zum einen ist das Eingestehen des eigenen Fehlverhaltens, dass die Situation mit der Familie, den engen Angehörigen, die natürlich auch informiert werden möchten. Dann haben wir noch das Theater mit Sponsoren unter Umständen, ja, wo Verträge, wo Kündigungsklauseln greifen, wo eventuell Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden können, weil natürlich dann der Markenwert einer Kampagne entsprechend niedrig wird, beziehungsweise sinkt. Also das sind alles Faktoren, die, wenn man selber in einem solchen System hinter den Kulissen involviert ist, durchaus nachvollziehbar machen, warum es manchmal halt auch ein paar Tage und vielleicht auch mal ein paar Wochen dauert, bis sich jemand dazu entsprechend äußert. Als Journalist, als MC, als Gerichtsreporterin und auch Konrad mit seiner Erfahrung wissen wir drei natürlich sehr wohl, wie wichtig es ist, relativ schnell das Narrativ zu setzen, Konrad.
Ja, genau. Also das ist wichtig, weil dann geht die Geschichte in eine bestimmte Richtung und dann sammelst du natürlich links und rechts dir die Stimmen ein. Und da ist es dann auch relativ logisch, was dann so als nächster Stopp kommt. Das heißt, du kannst dann auch die Dramaturgie und auch das Drehbuch mitbestimmen. Insofern ist es da schon wichtig, in die Vorhand zu kommen. Wie gesagt, wir können jetzt nicht genau sagen, also es gibt natürlich auch genug andere Geschichten, wo es vorteilhaft ist, gar nichts zu sagen, weil wenn du anfängst, große Erklärungen zu schicken, dann ist ja am Ende jeder längere Text, den du dann im journalistischen Team einschickst, ein großer Korpus, aus dem dann filetiert werden kann. Also insofern ist dann manchmal der Dürresatz noch besser, wenn du willst, dass er unbedingt zitiert wird, also wenn du nur den einen Satz schickst, oder wenn du gar nicht Stellung beziehen willst und das Ganze dann erstmal eben einfach auf der einen Seite läuft, dann sagst du dann am besten gar nichts. Insofern ist es jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es falsch ist. Ich fand es nur ein bisschen schräg, im Verbund mit gar nichts sagen, dann hinterher stückchenweise mit einigen Sachen rauskommen. Also, dass die Salamitaktik auch andersrum funktionieren könnte, dass man dann eine Geschichte weiterlaufen lässt, an der man selber kein Interesse hat, dass sie irgendwie nochmal größer wird. Das habe ich eben einfach nicht verstanden.
Und wenn man sich die öffentliche Debatte anguckt, die ja auch oft im privaten, im Kollegenkreis stattfindet, gibt ja eine ganz, also der Sachverhalt selber regt ja extrem dazu an, sich dazu zu positionieren. Das heißt, wir haben viele Menschen, die sagen, ich fühle mich der einen oder anderen Version irgendwie zugehörig, und relativ wenig Leute, die sagen, mir ist das total egal, was da passiert. Also das ist schon so, dass auch der Sachverhalt und die Deutungshoheit ein Stück weit spaltet, weil eben diese, ne, Frau-Mann-Sexualität, Promi ist irgendwas, was die Menschen dazu leider dazu verleitet, auch psychologisch einfach Partei zu ergreifen und da dann auch dran festzuhalten, zu sagen, na, siehst du, jetzt habe ich diese Woche wieder gelesen oder gehört, das passt eher dazu. Also wir dürfen an der Stelle nicht unterschätzen, dass alles, was an medialer Berichterstattung auch passiert, auf eine selektive Wahrnehmung trifft. Das heißt, da sind Leute, die das den einen oder anderen Detail dankbar aufsaugen, weil es ihre eigene Haltung an dieser Stelle stärkt. Und das ist was psychologisch nachvollziehbar ist. Die Leute wollen sich entscheiden, ne, für den einen, für die andere, und da entsprechend Partei ergreifen und argumentieren, was aber leider dann den Blick verstellt gegenüber den Megathemen, ne, Verantwortung sozialer Plattformen, Gesetzgeber, möglicherweise Strafbarkeit oder eben auch, wie kann eine Partnerschaft unterm Brennglas der sozialen Medien überhaupt funktionieren?
Also was mich überhaupt nicht wundert, ist, dass wir von Christian Ulmen derzeit gar nichts sehen. Das haben wir hinter den Kulissen in dem von mir eben angedeuteten Fall auch so entschieden, dass wir gesagt haben, es gibt keine Video-Statements auf Instagram oder sonst wo auf Social Media, weil wir einfach gesagt haben, dann gibt es Reaktionsvideos, dann wird das Material runterkopiert, es wird neu zusammengeschnitten, es wird ein anderer Kontext hergestellt und dann ist der Schaden hinterher einfach nur noch größer. Früher hat man gesagt, das persönliche Statement bringt sozusagen mehr Glaubwürdigkeit, mehr Emotionen rüber. Heutzutage muss man leider sagen, wir müssen es bei einem schriftlichen Statement belassen, weil das kann dann zumindest hinterher in Reaktionsvideos nicht mehr verändert werden und man hat sozusagen eine sauberere Originalquelle. Was mich jetzt sozusagen, ich würde mal eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, seit wir hier angefangen haben, die würde ich mal in der Reihenfolge MC oder Konrad, würde ich die mal gerne in die Runde geben. Und zwar gab es ja relativ schnell auch den Vergleich mit Gisèle Pelicot, also jener wirklich gebeutelten Frau, die von ihrem Mann in Frankreich sozusagen ins Koma versetzt wurde oder beziehungsweise bewusstlos gemacht wurde und die dort wirklich physische Vergewaltigung hat über sich ergehen lassen müssen. Ich denke, der Fall dürfte hinreichend bekannt sein. Ist es sozusagen durch den Begriff virtuelle Vergewaltigung sehr schnell in den Medien zu diesem Bezug zu Gisèle Pelicot gekommen, oder ist das etwas, wo man sagt, da wären die Medien auch von selber drauf gekommen, diese Beziehung so herzustellen?
MC. Also ich denke, das ist ein Vergleich, der je nachdem, wie man auf den Fall guckt, durchaus offensichtlich ist, auch wenn die Sachverhalte sich sehr stark unterscheiden und wir in dem einen Fall haben wir gerichtsfeste Feststellungen, die wir in dem anderen Fall nicht haben. Davon müssen wir jetzt auch ausgehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Frau-Mann-Opfer-Täter, der Sachverhalt, der versucht wurde, in dem Fall Pelicot so ein bisschen aufzubrechen, ne? Dieser Satz, die Scham muss die Seite wechseln, ist aus der Sicht von Frauen, die Opfer werden oder Angst davor haben, Opfer zu werden, extrem wichtig. Ich habe das in den sozialen Medien in den ersten Tagen nach dem Fall, über den wir jetzt hier sprechen, verfolgt, wo dann viele sagten, ja, aber es gibt auch viele Vergewaltigungsopfer, die nicht im Fernsehen auftreten, ja, die nicht Zeitungsinterviews geben, die nicht präsent sind in der Öffentlichkeit. Warum konzentrieren sich die Medien nicht darauf? weil diese Frauen sich nicht äußern wollen. Also nicht, weil sie nicht die Möglichkeit dazu haben oder Journalistinnen und Journalisten sie nicht nachfragen würden, sondern weil die Verbrechensopfer sind. Und dieser Status als Verbrechensopfer ist nicht eine Zuschreibung, die von außen kommt, sondern ist eben auch das, was es heißt, eine extreme Traumatisierung, die nicht dazu führt, dass man sagt, am nächsten Tag möchte ich gerne in einem Medium auftreten und mich zu diesen Sachverhalten äußern. Und deswegen sind die Opfer dieser Taten, die ja extrem zahlreich sind, ob sie jetzt im virtuellen Raum oder in der Realität stattfinden, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, die extrem zahlreich sind, die tauchen nicht auf. Und daher kommt diese große Konzentration in den Medien auf die Frauen, wenn wir jetzt über Frauen als Opfer sprechen, die präsent sind. Und dadurch werden natürlich auch Zusammenhänge hergestellt, die vielleicht, wenn eine größere Anzahl von Opfern in den Medien präsent wäre, ich werde das keinem Opfer raten, um Gottes Willen, die Sichtweise da eine andere wäre. Deswegen ist diese große Konzentration auf die wenigen Frauen, die sich in diesem Umfeld äußern.
Also ich habe da als Journalist zwei Reflexe. Der erste Reflex ist, dass ich natürlich verstehe, warum eine Betroffene so spricht, weil der Schaden natürlich real ist und sie in dem Moment, als sie das erfahren hat, ja auch den maximalen Kontrollverlust erfahren hat. Ich habe das vorhin ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich das am Ende für das, was man erreichen will, nicht für glücklich halte, das in einen Topf zu schmeißen. Also die virtuelle Vergewaltigung als Straftatbestand gibt es nicht, weder in Deutschland noch in Spanien vor Gericht. Und ich schätze in Frankreich auch nicht. In Frankreich gibt es dafür aber Gesetze zum Beispiel gegen Deepfake-Pornografie, die gegen den Willen von Opfern verbreitet wird. Und wenn man darauf hinaus will in einer gesellschaftlichen Debatte und das wirklich ein Thema ist, das so groß ist, dass sich so viele Menschen, vor allem Frauen, davon betroffen sehen, dann ist das, denke ich, ja auf jeden Fall eine gute Debatte. Es ist ja auf jeden Fall gut, dass wir darüber sprechen und gut, dass wir endlich an dieses Thema drankommen. Wenn das dann aber in so ein Fahrwasser kommt, dass das dann mit dem Pellicot-Fall gleichgesetzt wird, halte ich das nicht für glücklich. Ich hätte das für besser gehalten, die Energie aus diesem Begriff zu nutzen und dann doch eher hinzugehen Richtung Identitätsmissbrauch und digitale sexualisierte Gewalt und auch Missbrauch des Bildes. Weil das würde dem Thema eigentlich nichts nehmen, darüber mehr zu sprechen. Da könnte man, denke ich, auch Begriffe finden, die viele Leute sofort verstehen würden und würde nicht in Versuchung kommen, etwas gleichzusetzen, wo ich sagen würde, dass in der physischen, realen Gewalterfahrung das doch unterschiedlich auch sein kann.
Jetzt gab es ja eine Unsauberkeit in der Kommunikation von Colleen Fernandes. Sie hat in ihrem Instagram-Post, also auf den Bild-Texttafeln, hat sie geschrieben, dass der Täter von mir Nacktfotos verschickt hat und hat dort das von mir in Anführungsstriche gesetzt, so dass man sagt, okay, daraus können wir interpretieren, das hat er unter ihrem Namen gemacht. Und in dem Begleittext haben diese Anführungsstriche gefehlt. Das hat natürlich dazu geführt, dass dann sozusagen auch die Gegenseite entsprechend medial aktiv wurde, dass man gesagt hat, Colleen Fernandes hat hier die Unwahrheit gesagt. Ist das etwas, ich gucke jetzt hier mal meine ehemalige Gerichtsreporterin scharf an, ist das etwas, wo man sagen kann, genau das sind die Unsauberkeiten, wo es dann auch juristisch eine Riesenchance gibt für Christian Scherz und seine Kanzlei, gegen Colleen Fernandes vorzugehen oder zumindest ihre Glaubwürdigkeit massiv zu erschüttern?
Also das wird ja presserechtliche Auseinandersetzungen geben, die ja schon groß angekündigt sind. Wie weit da die Klagen sind, lässt sich im Moment nicht absehen. Aber es wird sicherlich was geben. Also die Presserechtskammern werden damit zu tun haben. Und dann kommt es natürlich genau auf diese Sachen auch an. Und ich gehe auch davon aus, dass das durch mehrere Instanzen gehen wird. Also das ist auch das, was den Fall so vielschichtig macht. Ja, also wir haben einmal einen berichteten Sachverhalt, der von der Gegenseite bestritten wird. Wir haben eine juristische Auseinandersetzung, die sich ganz lange hinziehen wird, die sich genau um diese Fragen der genauen Formulierung, wer hat sich wann, wie, in welchem Kontext geäußert, dann auch drehen wird. Und das wird sehr, sehr kleinteilig werden und möglicherweise auch nochmal für alle Beteiligten entsprechend unangenehm, weil der Sachverhalt ja an sich schon, so wie er vorgeworfen ist, ein sehr schwieriger Sachverhalt ist. Und es wird eben auch dazu führen, dass nochmal alles quasi auseinandergenommen wird. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit der selektiven Wahrnehmung. Wahrnehmung. Also wir haben so ein gut-böse Kategorien, die viele Menschen, denen viele Menschen gerne folgen. Und dann wird eben darauf geguckt in der öffentlichen Wahrnehmung, ne, passt das zu meinem Bild von ihm oder von ihr, und dann wird entsprechend geurteilt. Also das ist, die Sache ist auch aus der, ich sag mal, gesellschaftlichen Sicht überhaupt nicht ausgestanden, weil immer dann, wenn Frauen in solchen Taten, in solchen vorgeworfenen Taten eine Rolle spielen, wird es seit vielen Jahren auch immer überstülpt mit der Frage, versucht da nicht eine Frau einen Mann zu instrumentalisieren oder umgekehrt, ja? Also das ist, es ist nicht die Frage, ob jemand Opfer geworden ist oder ob das tatsächlich stattgefunden hat, sondern gleich schwingt mit, ob hier nicht möglicherweise einem Mann Unrecht getan wird. Und das ist natürlich dann so eine gesellschaftliche Aufladung, die ein Sachverhalt, der ohnehin schon komplex und schwierig ist und schwierig zu greifen ist und mit vielen Vorwürfen von allen Seiten behaftet ist, nochmal zusätzlich auflädt. Und das macht mir auch Sorge im Zusammenhang mit der Debatte zum Beispiel über die Gesetzgebungsverfahren, dass man da eben nicht mit der nötigen, ich sag mal, emotionalen Distanz draufschaut, sondern es immer wieder projiziert auf die Frau-Mann-Frage, auf die Täter-Opfer-Frage, auf die Frage, dürfen das Promis, sollten sie das nicht tun? Also viel mehr Aspekte damit reinspielen, als eigentlich in dem Sachverhalt eine Rolle spielen.
Mit Blick auf deine eigene politische Arbeit, die du ja auch gemacht hast, ist das Gesetz von Frau Hubig dadurch jetzt beschädigt?
Also es ist aus politischer Sicht, hätte ich dazu geraten, hätte mich jemand gefragt, das auf jeden Fall zu trennen, weil eben ständig der Verdacht besteht von Gegnern des Gesetzes, dass es beeinflusst wurde durch den Sachverhalt. Und da kannst du noch so lange mit Daten und Gesetzentwürfen und Referentenentwürfen argumentieren, das bleibt quasi kleben in der öffentlichen Debatte.
Hintergrund für unsere Nahbetrachtungs-Ultras. Frau Hubig gehört nicht der Partei an, die bei Frau Nimmerfroh nachfragen würde. Also von daher gesehen, da wundert uns das hier an dieser Stelle nicht. Nächste Frage an Konrad. Ich habe ja gerade die Anführungsstriche, die mal drin waren und mal gefehlt haben, von Colleen Fernandes angesprochen. Jetzt hat der Spiegel auf seiner Webseite sogar einen eigenen Reiter. Also es gibt ja da so Rubriken wie Politik, Medien, Fußball, also Sport und so weiter. Da gibt es auch einen eigenen Reiter auf der Webseite, Fall Fernandes-Ulmen. Glaubst du, dass das etwas ist, dass der Spiegel sich da sehr, sehr sicher ist in seiner Berichterstattung, dass er sich so weit aus dem Fenster lehnt?
Ich denke schon, dass sie sich da sicher sind. Sie kennen ja auch das Material. Sie haben die Nachrichten gezeigt bekommen, sie haben mit Menschen gesprochen, die ja kontaktiert worden sein sollen mit diesem pornografischen Material von oder ähnlich sehend Colleen Fernandes. Und ich denke, dass sie aufgrund dessen sich sehr sicher sein müssen, dass sie das machen. Dass sie dann einen eigenen Reiter eingerichtet haben, das ist, denke ich, eine Strategie, die ähnlich dem ist, was ich vorhin gesagt habe mit der Serie, dass man eben versucht, bei Bild wurde mal gesagt, das ist eine Kampagne. Also ich musste, als ich noch bei BAMS gearbeitet habe, mich oft dafür verantworten, dass Bild ja wieder eine Kampagne fährt oder BAMS eine Kampagne fährt.
Dabei ist das journalistisch eine Serie, ne?
Naja, also am Ende, ich würde Serie nennen, ist es natürlich immer eine Frage, wie man mit sowas umgeht. Also wenn man jetzt zum Beispiel ich hoffe, dass ich diesen kleinen Ausreißer machen darf, aber wenn man jetzt zum Beispiel die SZ nimmt mit der Aiwanger Flugblatt-Affäre, wo man ja das Gefühl hatte, sie haben einige Sachen wirklich in der Hinterhand gelassen und nicht in den ersten Artikel reingeschrieben. Sie haben nicht alles sofort auf den Tisch gelegt, eben weil sie eine Serie starten wollten. Daraus ist ihnen ja dann schon auch ein Strick gedreht worden, weil sie eben nicht einfach alles berichtet haben, was sie wussten. Und bei Bild ist es ja schon so, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie gleichsetzen.
Nee, das passt schon zusammen. Ich finde schon, dass der Vergleich angemessen ist, den du hier bringst.
Nee, du hast ja noch nicht gehört, was ich sagen will. Ich will jetzt den Wahl-Timmy will ich jetzt nochmal reinbringen. Ach, das hat wirklich gar nichts mit irgendwie Gewalt zu tun, aber das Bild ihm einen Namen gegeben hat und dann immer auch dieses eine, da drüber steht, ist natürlich, dass sie versucht haben, ein Drama in X Akten zu erzählen. Und sowas funktioniert natürlich gut, weil die Aufmerksamkeit ist gut, die Leute sind im Kontext. Diese ewigen Pocher-Geschichten, die Bild immer macht und mich persönlich jetzt nicht so interessieren, aber offensichtlich genug andere Leute, dass es lohnt, mir dann auch Bild-Push-Nachrichten über Pocher und seine Frau, Ex-Freundin, weiß ich nicht, zu schicken. Das sind natürlich alles Versuche, eine Serie und einen längeren Kontext zu schaffen, in dem man den Leuten nicht mehr viel erklären muss, sondern die sehen das, die klicken dann da drauf, die wollen wissen, was ist dann neu passiert. Und deswegen, ich bin jetzt ein bisschen von deiner Frage abgekommen, weil du gesagt hast, die müssen sich sehr sicher sein. Zumindest sind sie sich sicher genug, dass sie sagen, das trägt jetzt länger.
Naja gut, aber man weiß auch, wenn man als Journalist eine solche Geschichte anstößt, das ist jetzt nicht mit einer Veröffentlichung getan.
Ja, aber bei manchen Geschichten ist es ja so, dass mit der einen Veröffentlichung eigentlich alles, was relevant ist, auf dem Tisch liegt. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass Christian Ulm jetzt noch weiter irgendwelche Profile aufmacht und da Schindluder treibt. Das ist jedenfalls nicht zu erwarten. Und ich denke, es ist auch nicht zu erwarten, dass im Gespräch oder in der Zusammenarbeit von Colin Fernandes mit den Reportern vereinbart worden ist, irgendwelche Sachen zurückzustellen und zu sagen, das reporten wir dann 2 oder 3 Wochen später, um irgendwie das Feuer am Kacheln zu halten. Das fände ich schon ein bisschen zynisch.
Ja, aber um das jetzt von der Bild ein bisschen wegzukriegen, auch das ehrwürdige Manager-Magazin hat mich damals als Autor gefragt, ob ich bei einer Geschichte gegen Volkswagen nicht nochmal nachlegen könnte, weil sich dieser eine Artikel so hervorragend geklickt hat. Also ich habe es dann nicht gemacht, weil ich ja keine Lust zu hatte, aber die Mechanismen sind ja überall da. Und dann hat man halt nun mal so eine Blockbuster-Geschichte und das ist es halt nun. Jetzt muss ich sagen, okay, Timmy, den Wahl, das kann ich verfolgen oder nicht. Der hat jetzt gesellschaftlich nicht so viel Sprengstoff wie der Fall Fernanden Ulmen. Und es gab ja dann auch in Berlin eine Demonstration. Auf einmal tauchte Luisa Neubauer auf. Und das war dann so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, medial, also entweder ist das jetzt der Auftakt einer ganz großen Bewegung oder das Ding ist außer Kontrolle geraten. Und ich habe das Gefühl, nachdem das jetzt sozusagen auch mit den Veranstaltungen wieder etwas eingeschlafen ist, das war einfach so ein Strohfeuer, was, ich wiederhole es nochmal, außer Kontrolle geraten ist. Ich habe gerade eben gesehen über unsere Kontrollleitung, Konrad hat genickt, damit geht sozusagen die Wortmeldung nach Berlin.
Ja, also das liegt ja in der Geschichte auch selber drin. Wir haben 2 Protagonisten, die in einem Rechtsstreit sind. Die Geschichte ist aufgeschrieben. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Rammstein-Geschichte nehmen, da war es ja klar,
wo auch Christian Schatz der Medienanwalt war, ne? Sollte man an der Stelle ganz kurz einbinden.
Richtig, genau. Und da war es ja so, dass natürlich wir da auch über eine Struktur, ein System gesprochen haben, und zwar, dass Rammstein junge Frauen rekrutieren lässt, um hinterher sexuelle Kontakte zum Sänger zu haben. Aber da war es natürlich klar, sobald die erste Geschichte draußen ist, dass alle Medien sich auf die Suche machen nach mehr Fällen. Weil wenn wir eine Struktur haben, dann gibt es natürlich mehr Betroffene. Und wenn es viele Betroffene gibt, dann gehen natürlich die Medien los und versuchen dann ihren ganz eigenen Zugriff auf die Geschichte zu bekommen, um nicht die ganze Zeit aufschreiben zu müssen, wie der Spiegel geschrieben hat. Weil das natürlich jedes Mal, gerade kann ich sagen, für die Bild-Zeitung natürlich immer eine große Niederlage ist, wenn man bei großen Recherchen immer aufschreiben muss, dass das die anderen angestoßen haben. Da versucht man dann schon relativ schnell eigene Geschichten zu dem Thema zu bekommen, wenn man merkt, dass das ein relevantes und wichtiges gesellschaftliches und politisches Thema ist. Und da ist es aber, wie gesagt, in einem strukturell angelegten Fall mit vielen Betroffenen in dem Fall selbst angelegt, dass so etwas möglich ist und dass man, dass dadurch auch eine Geschichte dann länger lebt. Ich denke, dass das bei dem Fall Ulmen Fernandes deutlich schwieriger ist, das zu bewerkstelligen.
Ja, also ich glaube, dass da so noch einen Aspekt gibt, den man da berücksichtigen muss, nämlich, dass es natürlich jetzt auf den konkreten Tatvorwurf es nicht weitere Betroffene gibt, zumindest ist in dem Zusammenhang nichts bekannt, dass aber Frauen, die sich in sozialen Medien schon diversen Abwertungs- Sexualisierung und anderen Sachen ausgesetzt sehen, das zum Anlass nehmen, das auch mal nach draußen zu bringen. Also das, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass diese Art von Taten, die im digitalen Raum stattfinden, selten so groß berichtet worden sind, obwohl es eine große Anzahl von Betroffenen gibt, sei es die Vergewaltigungsandrohungen, die Deepfakes und diese ganzen anderen Sachen. Da tut sich eine ganze Menge. Und ich glaube, das ist auch der Anlass dafür gewesen, dass es ja auch, gibt ja auch irgendwie eine Gruppe von Promi-Frauen, die sich da entsprechend solidarisiert und geäußert hat, die einfach das Bedürfnis hatten zu sagen, okay, wir möchten von unseren Erlebnissen da erzählen oder möchten uns mit den Frauen solidarisieren, die das erleben. Und ich kann das als Frau in sozialen Medien durchaus sagen. Bestimmte Sachen liest man da nicht nur nicht gerne, sondern die nimmt man auch sehr stark mit. Also man muss extrem resilient sein, um da als Frau mit Klarnamen in sozialen Medien heute unterwegs zu sein. Und mich erschüttert auch immer, was andere Frauen daraus berichten, auch sehr junge Frauen, Schülerinnen, mit denen ich viel zu tun habe. Ich mache jetzt das Fass mal ganz weit auf, denn das wird auch mit diesen Demonstrationen versucht. Tom, du hast das vorhin als Strohfeuer bezeichnet. Ja klar, die, genauso wie auch schon gesagt wurde, der Fall ist ein Stück weit auserzählt. Ja, der Rest geht in juristische Auseinandersetzung. Aber dahinter steht ja, unabhängig davon, was da passiert oder nicht passiert, ist das Leid von extrem vielen Frauen, die in diesem öffentlichen Raum der digitalen Welt sich nicht genug geschützt sehen. Ich glaube, das kann man auch rechtssicher behaupten.
Ich glaube, da hat dann die Debatte um den Fall Ulmen Fernandes dann auch schon wirklich Früchte getragen. Es ist ja unlängst ein Fall auch berichtet worden von einer CDU-Fraktion. Ich glaube, in Niedersachsen war das. Sonst
muss man auf jeden Fall in Norddeutschland, ja.
Ja, genau. Wo eben Deepfake-Pornografie von einer Mitarbeiterin der Fraktion rumgeschickt wurde. Und das ist dann aufgeschrieben worden. Und ich denke, wenn man das gelesen hat, dann hat einen das natürlich sofort an den Fall Ulmen Fernandes erinnert. Auch wenn es, wie gesagt, ein Unterschied zwischen Montage, was auch immer, Deepfake gibt. Aber dass zumindest dieses Bewusstsein da ist, dass da großes Unrecht geschieht und dass dieses Unrecht auch in massenhaftem Ausmaß täglich und vor allem auch nicht nur gegen Prominente, sondern wirklich gegen alle Frauen durchgeführt wird, das ist, denke ich, etwas, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Also insofern würde ich da dann sagen, am Ende, ich hatte am Anfang ja ein bisschen darauf abgehoben, okay, begrifflich ist das dann für den juristisch-politischen Prozess schwierig. Ich denke, für den gesellschaftlichen Prozess ist das auf jeden Fall sehr gut, was passiert ist, auch im Aftermath dieser Spiegelgeschichte.
Das heißt also, dass die Gesellschaft etwas sensibilisierter aus diesem Fall herausgeht, MC?
Ja, das ist die Hoffnung. Wir haben das Problem, wenn wir, da Frau-Mann-Themen sind ja schon seit vielen Jahren extrem aufgeladen. Wir haben das praktische Problem, dass es hier um Delikte geht. Also wenn ich das jetzt mal abstrahiere auf andere Fälle, wo wir die Sachverhalte eher annehmen können, dass es hier um Delikte geht, bei denen fast immer Frauen die Opfer sind und fast immer die Männer die Täter. Also das können wir drehen, wie wir wollen. Irgendwo bleiben wir bei dieser Konstellation. Das heißt aber auch zwingend, und das ist auch was ich in der Kommunikation mit Männern, die keine Täter sind, auch immer feststelle, es fällt manchmal schwer, sich das vorzustellen. Wenn wir über andere Delikte sprechen, wie, Betrug, Körperverletzung, Raub, dann kann man darüber sprechen und jeder kann sich vorstellen, Opfer einer solchen Straftat zu werden. Und kann ein Stück weit mitfühlen mit einem möglichen Opfer. Bei Taten, wo wir aber eine bestimmte Zielgruppe haben, die zwangsläufig am häufigsten Opfer wird, fällt es manchmal, alle Anwesenden wie immer ausgenommen, Männern schwer, sich da reinzuversetzen. Denn diese Art von Taten spielen auch in deren Vorstellungswelt logischerweise keine Rolle. Das ist auch richtig so. Aber das führt natürlich in der öffentlichen Debatte dazu. Und das macht es tatsächlich schwierig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Mehrheit der Entscheider, auch der politischen Entscheider, auch der unternehmerischen Entscheider männlich sind. Das heißt, Frauen, die in irgendeinem Zusammenhang Opfer werden, müssen sich, egal ob es auf der politischen Seite ist oder im unternehmerischen Kontext, in der Regel mit Männern auseinandersetzen, melden, das Gespräch suchen, zum Personalrat gehen oder in die Beratung gehen. Und irgendwann kommt man an eine Entscheiderebene, wo die Mehrheit männlich ist, weil das nun mal heute so ist. Das ist auch nicht zu kritisieren.
Und da heißt es auch im dritten Jahrtausend noch, stellen Sie sich mal nicht so an.
Das gibt es durchaus. Das gibt es durchaus. Und ich arbeite selber in einem Bereich, wo im realen Kontext wir über Schutzkonzepte vor sexueller Gewalt sprechen, weil sie dringend notwendig sind. Das ist in dem Bereich der medizinische Bereich. Und ich mache das Fass jetzt nicht auf. Ich sage nur, ihr wollt es nicht wissen.
Okay. Auf der anderen Seite möchte ich auch noch einen Fall mit beisteuern. Ich bin ja auch gelegentlich an Schulen, so in der Altersklasse 16, 17, kläre dort über Fake News auf. Und in einem dieser Kontexte kamen wir dann auch mal auf Deepfakes zu sprechen. Und wir sprachen dann auch darüber, dass sowas halt auch sehr häufig mit sexualisierten Inhalten passiert wird. Und dann sagte eine junge Frau, sagte dann, ja, das hat der so und so mit der so und so aus der Parallelklasse auch schon gemacht. Und da war ich dann doch etwas geschockt, weil ich bislang von solchen Fällen immer nur in der Theorie gehört hatte. Aber es war das erste Mal, wo ich damit in Berührung gekommen bin. Gut, die nächsten Schritte waren dann natürlich Schulleitung informieren und dann hat sozusagen da der entsprechende Prozess eingesetzt. Aber das ist, glaube ich, in unserem Alltag häufiger da, als wir glauben.
Ja, das ist auf jeden Fall häufiger da. Ich bin auch viel an Schulen unterwegs und es gibt die meisten Schülerinnen im Teenageralter, die ich treffe, ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber fast alle Schülerinnen im Teenageralter, die in sozialen Medien mit dem Handy unterwegs sind, wissen, was ein Pädo ist. Und dann sage ich natürlich, nein, das müssten die meiner Ansicht nach nicht wissen. Und was sie sonst an bildlichen Darstellungen bekommen, wie sie damit umgehen, das ist Teil auch meiner Trainings an diesen Schulen, nämlich die Medien, das hörst du vor dem Wirt, stärken Medienkompetenz. Und jetzt überlasse ich jedem Einzelnen die Fantasie, was das heißt, wenn man jungen Mädchen Medienkompetenz in sozialen Medien beibringt. Oder geht es nicht um die Frage, ob sie lieber Tagesschau oder Bayerischen Rundfunk sich angucken, sondern um die Sachen, die nachher dazu führen, das ist ein Pädo. Und wie gesagt, der Rest der Geschichte kann sich jeder selber denken. Und das ist alles was glücklicherweise im Zusammenhang mit dieser gesellschaftlichen Debatte immer mal nach oben kommt, weil das eben auch Sachen sind, die man vielleicht nicht mit den Eltern klärt, die nicht an die Oberfläche kommen, die in sozialen Netzwerken durch Melden und Blockieren und diesen ganzen anderen Geschichten kaum zu bändigen sind. Da liegt extrem viel im Argen.
Ich würde noch mal gerne einen Gedanken nach Berlin geben. Und zwar haben wir natürlich mit Medien durchaus den Punkt, dass wir sagen, Medien sind Tendenzbetriebe, Medien dürfen Position beziehen und sollen das auch, weil sie auch laut Grundgesetz, ähnlich wie Parteien, dazu aufgefordert werden, an gesellschaftlichen Diskurs prägend teilzunehmen. Früher hat man mal gesagt, die vierte Gewalt im Staate. Und jetzt ist natürlich die Frage, im Fall Colin Fernandes, Christian Ulmen, würde ich mal so von meiner persönlichen Medienwahrnehmung sagen, 90% sind sehr schnell auf der Seite von Colin Fernandes positioniert. Es gibt natürlich auch sogenannte alternative Medien, die dann auch eine alternative Haltung einnehmen und dann eher auch tatsächlich die Position von Herrn Ulmen entsprechend stärken, obwohl beide Medienseiten derzeit, genau wie wir drei, hier in dieser Runde noch keine gerichtsfeste Entscheidung haben. Konrad, ist das etwas, wo die Medien auch wirklich in der Pflicht sind oder wäre hier deiner Ansicht nach mehr Zurückhaltung gefragt? Lass dein ehemaliges Boulevardherz mal außen vor.
Naja, also ich habe schon Sachen auch jetzt nicht von nur ganz extremen Medien gelesen, wo in Kommentaren auch geschrieben wurde, okay, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, wir wissen nichts, es wird hier behauptet. Was ich den vielen in der Berichterstattung vorwerfen würde, ist, dass einige Berichte über die Spiegelgeschichte erkennbar ohne Eigenrecherche passiert sind. Das heißt, es ist ja so, dass Verdachtsberichterstattung, soweit ich weiß, also da muss MC vielleicht gleich nochmal korrigieren, nicht übertragbar ist. Das heißt, das ist eine ganz besondere Art der Berichterstattung, wo ich nicht einfach nur sagen kann, okay, der Spiegel schreibt, sondern ich muss dann die Beteiligten selber auch nochmal anfragen und nochmal eine eigene Recherche starten. bevor ich das eben einfach so berichten kann. Und natürlich müssen wir in heutigen Zeiten als Medien immer schnell sein, weil wenn du jetzt nicht als eins der ersten 2 oder 3 Medien über einen Fall berichtest, dann bist du nicht in den Top-Nachrichten bei Google gerankt und dann geht ganz, ganz viel Traffic an dir vorbei. Und ich weiß, einige Leute wissen ja sicherlich, dass die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek schon mehrfach gestorben ist. Und zwar wird auf Twitter immer wieder ihr Tod verkündet und weil sich niemand die Mühe macht, einfach mal den Verlag anzurufen und zu fragen, ob das stimmt, gibt es dann immer wieder diese Ente, dass sie gestorben ist. Und offensichtlich nach 2 Mal haben die Medien dann auch immer noch nicht daraus gelernt. Und das sind Mechanismen, die sehr, sehr wirkmächtig sind, weil das ökonomisch für Medien einfach überlebenswichtig ist, so schnell zu sein. Und da dann in einem Fall, der so eine Sprengkraft hat, wie der Fall Ulmen-Fernandes, dann doch den zurückhaltenden Weg zu gehen, dann seine eigenen Geschichten zu machen und sich dann ein Stück vom Kuchen entgehen zu lassen. Das ist, glaube ich, was man aus Mediensicht machen muss, wenn man verantwortungsvoll seine Rolle wahrnehmen muss. Aber auf der anderen Seite muss man, denke ich, als jemand, der das kritisiert, auch immer sehen, was Medien, die das machen, auch durch die Lappen gehen kann.
Also die presserechtlichen Einschränkungen der Verdachtsberichterstattung existieren aus guten Gründen und sind auch in Urteilen in den letzten Jahren auch immer noch mal nachgeschärft worden. Also genauso, wie du gesagt hast, ich kann nicht einfach sagen, irgendwo steht und dann so ein Fragezeichen dahinter machen, ne, ist er oder sie nicht doch, und kommt ein Fragezeichen dahinter. Aus medienpsychologischer Sicht ist es auch so, dass diese Fragezeichenberichterstattung, also diese berühmten Fragezeichenüberschriften, die ja gerne verwandt werden und die juristisch natürlich kein Sachverhalt darstellen, sondern eben eine Frage. Aus medienpsychologischer Sicht wirken die genauso wie ein Ausrufezeichen. Also der Unterschied in der Wahrnehmung für die Leserinnen und Leser, Fragezeichen statt Ausrufezeichen oder Punkt, der ist nicht da. Das heißt, das Fragezeichen hat eigentlich nur eine juristische Bedeutung. Das heißt, man haut tatsächlich damit Sachverhalte raus in der Wahrnehmung der Leserinnen und Leser. Dazu kommt aber noch neben dem Aspekt der Geschwindigkeit ein ganz großes Problem, was ich auch persönlich sehe, das Machtungleichgewicht der Medien gegenüber den sozialen Medien. Als Medium gibt es presserechtliche Anforderungen, Gegendarstellungsrecht, Impressumspflicht etc. Ne, also ich kann für eine Berichterstattung, auch wenn die nicht namentlich gekennzeichnet ist, kriege ich platt gesagt jemanden dran. In sozialen Medien kann jeder unter einem anonymen Account mit einer möglichst großen Followerschaft behaupten, was das Zeug hält, bis ich da mal mit einer Unterlassung irgendwie hinterhergekommen bin oder vielleicht eben soziale Medien noch nicht mal kooperativ sind. X steht da bei deutschen Gerichten in einem ganz schlechten Ruf, auch aktenkundig, bis ich da mal was habe, ist der Tag rum oder der Monat rum oder sogar das Jahr rum. Das heißt, die Medien sind einer viel, viel größeren Verantwortung und presserechtlichen Einschränkungen ausgesetzt und ich halte das auch für richtig. Aber sie stehen in einer Meinungs- und Behauptungskonkurrenz zu anonymen Accounts in sozialen Medien, die können von morgens bis nachts erzählen, was sie wollen, weil deren Möglichkeiten, da belangt zu werden, einfach viel, viel später und viel, viel nachgelagerter sind. Das heißt, die Konkurrenz sind nicht nur unbedingt die anderen Medien, sondern eben irgendwelche Leute, die irgendwelchen Kram raushauen, dessen Wahrheitsgehalt im Promillebereich liegt.
Ich komme um diesen wirklich flachen Karlauer leider nicht drum rum, denn mit Medienanwalt Scherz ist nicht zu spaßen. Und das ist natürlich auch bei den Medien in Deutschland entsprechend bekannt. Konrad, glaubst du, das ist auch einer der Gründe, dass man sozusagen Christian Scherz durchaus mit gewissem Respekt und einer gewissen Angst auch begegnet als Medium, dass sich viele hier dann doch eher etwas zurückhaltend äußern? Obwohl es ja sehr verlockend ist, weil reichweitenstark ist die Geschichte ja.
Ich weiß jetzt nicht nur, ob es nur an ihm liegt. Ich kenne seinen Namen natürlich auch. Das ist einer der ersten Namen, die man kennenlernt, wenn man anfängt, journalistisch zu arbeiten.
Zumindest bei der Bild.
Das sage ich jetzt nichts, aber es ist zumindest so, dass man da, also, sagen wir mal so, also wenn ich jetzt im Springer-Konzern tätig bin, habe ich weniger Angst vor ihm als irgendwo anders, weil auch Springer eine exzellente Rechtsabteilung hat. Das heißt, man spricht natürlich die Geschichten mit den eigenen Juristen durch. Und wenn die dann grünes Licht geben, dann ist es einem eigentlich herzlich wurscht, ob Christian Scherz einen Brief schreibt oder nicht. Bei anderen Medien mag das dann anders aussehen. Insofern sind dann die anderen Medien, die vielleicht dann doch ihre Schläge zurückziehen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ich würde mir allerdings natürlich auch wünschen, dass vielleicht alle Medien ein bisschen verantwortungsvoller damit umgehen, weil wir haben es eingangs gesagt, ich sage es gerne an dieser Stelle nochmal, die Unschuldsvermutung gilt natürlich immer noch. Wir haben natürlich im Gerichtssaal der sozialen Medien das immense große Problem, dass es da ja auch so ist, dass du nicht, wenn du jemanden zwingst zu einer Gegendarstellung oder ähnlichem oder jemand, der irgendeinen Unsinn postet, würde dann auch einmal einen Tweet absetzen, da habe ich irgendwie mich geirrt, dann hat der erste Tweet trotzdem noch 1 Million Aufrufe und der andere nicht. Und das heißt, das bringt überhaupt nichts. Und wenn so ein Shitstorm losgetreten ist, selbst wenn du den nach einem langen, schwierigen Weg den ersten Tweet oder den ersten Post aus dem Verkehr ziehst, was machst du dann mit den Reposts? Die sind halt alle noch da. Das heißt, du kommst eigentlich mit dieser ganzen Welle dann überhaupt nicht klar und vielleicht ist das dann nochmal eine Note. Ich bin ja selber ein großer KI-Enthusiast, setze das auch viel in Prozessen und zum Arbeiten ein und ich glaube, dass KI-Moderation, die, wenn man einmal feststellt, dass eine bestimmte Behauptung jetzt aus juristischen Gründen nicht mehr getroffen werden darf, dann auch die Formulierungen einfangen kann, die das vielleicht mit ein bisschen anderen Worten umschreiben, einfach weil KI eben Sprachmodell ist und schlau ist und dann auch sagt, okay, wenn jetzt hier jemand ein bisschen anderen Begriff benutzt, ist es immer noch das gleiche Ding hier, dann glaube ich, kann man mit KI-Moderation vielleicht auch ein bisschen besser das Recht in sozialen Netzwerken durchsetzen.
Und ich persönlich glaube auch, dass wir die sozialen Plattformen viel, viel stärker in die Pflicht nehmen müssen. Es gibt sehr kluge Menschen, die sagen, wir haben ein Machtungleichgewicht zwischen Medien und sozialen Medien. Ich habe das vorhin an dem Beispiel Impressumspflicht, Gegendarstellungsrecht auch ausgeführt. Und ich halte das wirklich für ein veritables Problem, weil die Zuhörer oder die Leserschaft oder die Zuschauerschaft ist dieselbe. Und viele unterscheiden eben nicht, ob es ein Beitrag eines Mediums ist, was anderen Regelungen unterliegt oder ein anonymer X-Nutzer, der vielleicht auch viele Follower hat, weil er ab und zu mal interessante oder für eine bestimmte Community interessante Inhalte postet. Und das Problem ist eben, dass die sozialen Medien mit extremen Meinungen und Behauptungen extrem viel mehr Erlös erzielen als mit moderaten und differenzierenden Äußerungen. Und ich denke, dass da eine Politik und eine gesellschaftliche Debatte ran muss, das regelt sich nicht von selbst.
Ich denke, dass wir mit dem Fall Fernandes-Ulmen durchaus einen sehr, sehr starken Begriff künftig in der Debatte, in der politischen Debatte, aber auch in der medialen Berichterstattung haben wir, nämlich virtuelle Vergewaltigung. Das ist ein Begriff, der, ich denke, sehr gut Dinge auf den Punkt bringt. Aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass wenn wir diesen Begriff verwenden, dass auch der Begriff Vergewaltigung mit drin ist und dass Vergewaltigung in der Regel die körperliche, sexuelle Vergewaltigung meint. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass ein solcher Begriff dann die eigentliche körperliche Tat nicht sozusagen schwächt oder in der Kommunikation abschwächt. MC, wie siehst du es psychologisch?
Also ich würde von dem Begriff auch Abstand nehmen, weil der Vergleich dessen, was wir jetzt als virtuelle Vergewaltigung aktuell bezeichnen und dem, was Vergewaltigung als Straftatbestand darstellt, nicht besteht und damit sowohl das eine oder das andere zu stark relativiert. Also ich hoffe, dass der Begriff, wie eben schon mal manchmal Begriffe auch aus der öffentlichen Debatte, wieder ein bisschen wegkommen.
Konrad, wird er verschwinden?
Ich glaube, er wird verschwinden, weil er nicht konkret, fassbar genug ist. Bild schreibt ja auch immer wohlweislich von Killern statt von Mördern, bevor gerichtsfest festgestellt wurde, dass jemand ein Killer ist. Vielleicht finden wir noch einen besseren Begriff, dass das Problem in der Öffentlichkeit ist, finde ich jedenfalls richtig.
Also was das Framing hier betrifft, meine Damen und Herren, hören Sie hier gerade, steht es 2-1 gegen mich. Das war unsere erste Kooperationsfolge zwischen der Nahbetrachtung und mit Konrad Göke, Chefredakteur von Politik und und Kommunikation. Und wir werden im Schnitt einmal im Monat eine derartige Folge produzieren. Freuen Sie uns natürlich auf Ihr Feedback an podcast@nahbetrachtung.de. Noch einmal podcast@nahbetrachtung.de. Das war jetzt sozusagen unser Auftakt mit dem Fall Fernandes-Ulmen, MC. Moderiere uns mal ab.
Ja, vielen Dank für ganz spannende Sachen und ganz spannende Aspekte. Ich habe nochmal wieder ganz viel gelernt von allen Beteiligten. Und ich freue mich darüber, dass wir demnächst wieder weitermachen in dieser Konstellation. Am Mikrofon war Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert.
Zugeschaltet aus Berlin war Konrad Göke.
Und Moderatorin auch Maria Christina Nimmerfroh.